Deutschlandfunk Interview.
Der Umgang mit Asylbewerbern ist heute ein Thema der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin, zu der dann später auch Bundeskanzler Olaf Scholz dazukommt. Daneben steht nach den jüngsten Hochwassern auch wieder die Elementarschadenversicherungspflicht auf der Tagesordnung. Katharina Hamberger skizziert.
Die Bandbreite der Themen ist groß, die die Länderchefs und Chefinnen heute besprechen wollen. Zunächst untereinander und am Nachmittag dann zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn es gibt auch einige Themen, bei denen die Länder Erwartungen in Richtung Bund formuliert haben. Da ist zum Beispiel das der Elementarschadenversicherung. Hier hält die Bundesregierung daran fest, keine Pflichtversicherung, die die Länder befürworten, einführen zu wollen. Stattdessen schlägt der Bund den Kompromiss einer Angebotspflicht vor.
Nämlich die Altverträge bekommen eine Möglichkeit aufzustocken, bekommen ein Angebot nachgewiesen und bei Neuverträgen wäre mein Regelungsvorschlag, solle künftig die Elementarschadensabdeckung enthalten sein, die man aber abwählen kann.
So Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, gestern. Er weist zudem darauf hin, dass bezahlbare Prämien nur mit staatlicher Beteiligung möglich seien. Bund und Länder seien sich einig, dass man das nicht wolle. So sei auch ein entsprechender Prüfauftrag bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz formuliert worden, meint Buschmann. Ministerpräsidenten und Präsidentinnen unterschiedlicher Parteien artikulierten bereits ihren Unmut über den Kompromissvorschlag des Bundes. Gesprochen werden soll bei der heutigen Konferenz zudem über die Themen Sicherheit und Verteidigung und auch die Lage in Israel und der Ukraine. Zudem steht, wie auch bei der parallel stattfindenden Konferenz der Innenminister und Ministerinnen der Länder, das Thema Migration im Fokus. Es soll nochmal über die Bezahlkarte für Asylbewerber und Bewerberinnen gesprochen werden, die in einigen Ländern bereits eingeführt worden ist. Zudem, und auch das dürfte im Gespräch mit dem Bundeskanzler eine Rolle spielen, stehen auch Abschiebungen von verurteilten Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan und Syrien und die sogenannte Drittstaatenregelung auf der Tagesordnung. Bei den Abschiebungen verlangen die Länder vom Bund, die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese auch tatsächlich durchgeführt werden können.
Das ist jetzt Aufgabe der Bundesregierung, dass wir auch abschieben können aus Ländern, wo es bisher schwierig war. Und da verlasse ich mich jetzt drauf, denn alle sind sich einig und wir müssen handeln.
So Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD, gestern im Deutschlandfunk. Aus der Union kommt die Forderung, Direktverbindung aufzunehmen mit den islamistischen Taliban und dem Assad-Regime. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hingegen setzt offenbar zunächst darauf, mit Nachbarstaaten in Kontakt zu treten, um über diese die Abschiebungen durchführen zu können. Bei der sogenannten Drittstaatenlösung geht es um die Frage, ob man Asylverfahren auch in einem Nicht-EU-Staat durchführen kann. Das Innenministerium hat zur Prüfung der Frage in den vergangenen Monaten Anhörungen mit Sachverständigen durchgeführt. Ein erster Zwischenbericht liegt nun vor. Fazit dieses Berichtes: Rechtlich ausgeschlossen ist eine sogenannte Drittstaatenlösung zwar grundsätzlich nicht, dennoch äußerten viele der befragten Sachverständigen Skepsis bezüglich der rechtlichen und praktischen Umsetzung. Auch stellten sie in Frage, ob Aufwand und Ertrag im Verhältnis stehen, weil möglicherweise nur sehr wenige Personen verbunden mit hohem Aufwand und Kosten in einen Drittstaat gebracht werden könnten. Hilfsorganisationen warnten in den vergangenen Tagen auch vor der Gefahr von Menschenrechtsverletzungen, die mit solchen Verfahren verbunden sein könnten.
Katharina Hamberger über die Themen der Ministerpräsidentenkonferenz. Sprechen wir mit einem der Teilnehmer, dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder. Guten Morgen, Herr Söder.
Schönen guten Morgen, grüß Gott.
Sie haben zur Ministerpräsidentenkonferenz eine eigene 5-Punkte-Liste auf den Tisch gelegt. Viele Punkte haben Sie ähnlich schon einmal gefordert oder andere Unionspolitiker. Ins Auge fällt der sogenannte Sofortarrest, den Sie für ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder fordern. Auf welcher rechtlichen Grundlage soll das denn passieren?
Also wir können das jederzeit machen. Das entscheidende Wort ist dabei sofort. Wir haben die Ereignisse in Mannheim. Wir spüren immer mehr, dass viele, viele Menschen unzufrieden sind, dass Täter, die bei uns Schutz bekommen haben, diesen Schutz missbrauchen, um Polizisten beispielsweise anzugreifen, am Ende sogar mit Todesfolge. Deswegen muss ein Sofortarrest kommen. Der bedeutet dann am Ende, dass jemand in Arrest kommt, bis er zumindest freiwillig ausreist. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, dass der Rechtsstaat handeln kann. Wir reden in Deutschland, aber wir entscheiden zu wenig und schaffen nicht die rechtlichen Grundlagen dafür.
Schauen wir da nochmal genauer hin. Ein Täter, der verurteilt wird, muss hier erst eine Haftstrafe verbüßen. Dann kann man in der Tat überlegen, ihn vielleicht in Gewahrsam zu nehmen. Aber gerade wenn Sie von Gefährdern sprechen, ist das doch kein strafrechtlicher Begriff. Es ist eine polizeiliche Kategorisierung. Wo wollen Sie da die rechtliche Grundlage nehmen, so jemanden beliebig lang einsperren zu können?
Und es gibt solche Möglichkeiten bereits, bei entsprechenden Gefährdungen in den Polizeigesetzen etwas zu machen. Bei hohen Gefährdungen und bei hohem Gefährdungspotenzial, das Bund und Länder gemeinsam feststellen können und feststellen müssen, ist das klar. Ich sage Ihnen übrigens auch ganz deutlich meine persönliche Meinung. Ich finde, auch wenn jemand eine Strafe begeht, eine Haftstrafe, dann stellt sich die Frage, warum muss er das im deutschen Gefängnis machen? Warum kann er nicht sofort abgeschoben werden? Ich glaube, dass unser Land und die Menschen immer weniger Verständnis dafür haben, dass wir bei Straftätern, bei schweren Straftätern und Gefährdern am Ende einen Eindruck hinterlassen, dass der Rechtsstaat an der Stelle zu liberal ist. Ich denke, er muss mehr Konsequenz zeigen.
Auf der anderen Seite warnen Flüchtlingsorganisationen, dass es ja doch etwas anderes ist, jemanden zur Not über Jahre jemanden einzusperren, bis er freiwillig bereit sei auszureisen. Das gehe in Richtung Nötigung. Muss der Rechtsstaat da nicht doch eine andere Kategorie, nämlich auch fußend auf moralischen Grundprinzipien, an den Tag legen?
Wir haben in unserem Rechtsstaat immer moralische Grundprinzipien. Das ist ja die Basis von allem. Wir müssen am Ende aber auch konsequent handeln, insbesondere bei Menschen, die das Recht missbrauchen und Leib und Leben auch deutscher Staatsbürger, Bürger aus ganz bei uns hin zu gefährden. Entscheidender Punkt ist dabei auch, dass endlich die Rückführungsabkommen in Kraft treten müssen. Da ist bislang viel zu wenig passiert und ich fordere auch die Bundesregierung auf, mit Syrien direkt zu reden, nicht wieder über Umwege zu versuchen, irgendwelche kleinen Lösungen zu haben. Es braucht jetzt auch ein Signal. Der sogenannte subsidiäre Schutz, das heißt also der Blankoscheck ohne ein Asylverfahren bei Menschen, die aus Syrien, Afghanistan kommen, einfach die Anerkennung zu betreiben, das Aufenthaltsrecht zu gewährleisten, das muss umgewandelt werden in die Einzelfallprüfung und es muss die Rückführung möglich sein. Und da darf es keine ideologischen Barrieren geben. Im Interesse unseres Landes, im Interesse der Bürger ist es notwendig, dass auch mit den dortigen Regierungen verhandelt und am Ende Ergebnisse erzielt werden.
Haken wir da einmal ein. Subsidiärer Schutz wollen Sie gerade auch für Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien aufheben, also den generellen Schutz für Menschen, die zwar keinen anerkannten Flüchtlingsstatus haben, aber denen in ihrer Heimat Gewalt, Folter, Tod droht, was ja nun nach wie vor in diesen Ländern droht. Und das alles fußt ja auf EU-Recht. Soll sich Deutschland nicht mehr daran halten?
Die entscheidende Frage ist, das Asylrecht bleibt ja. Im Moment ist es so, dass das Asylrecht durch den subsidiären Schutz abgelöst wird. Und dazu quasi eine de facto 100% Anerkennung erfolgt. Das muss man wieder in die Individualität überführen. Das fordern übrigens auch sehr viele Innenminister, genau diese Forderung. Das heißt, wir entsprechen damit genau unserem deutschen Verfassungsrecht an der Stelle, das zu tun. Im europäischen Umfeld wissen Sie, dass es große Veränderungen gibt. Ich bin auch ganz sicher, dass jetzt nach dieser Europawahl mit der Bildung einer Kommission, einer neuen Kommission, noch einmal ein zusätzlicher Schwung ergibt. Auch da übrigens sollte Deutschland konsequent sein. Wir sollten den Grenzschutz massiv verstärken. Wir merken erst durch mehr Grenzkontrollen, was es für Schleuserkriminalität zusätzlich gibt. Wir haben gerade in Bayern mit unserer Grenzpolizei noch mehr jeweilige Fälle gefunden, die man aufgefunden hat. Das sollte man generell verstärken, bis die gesamten EU-Verfahren in Gang kommen. Und was ganz wichtig ist, auch Deutschland sollte stärker an den eigenen Grenzen zurückweisen, wenn gegen EU-Recht, gegen die Dublin-Vorschriften verstoßen würde. Auch das wäre ein wichtiges Signal.
Nun haben Sie auch schon da gesagt, mit den Taliban in Afghanistan und dem geächteten Assad-Regime womöglich direkt zu verhandeln. Mit Nachbarstaaten wird das ja wohl offenbar schon getan. Aber haben Sie da wirklich Hoffnung, dass da sinnvolle Abkommen bei herauskommen können oder nicht gerade mit Blick auf die Taliban hier in diesem Zusammenhang entweder die Rücknahme gar nicht freiwillig erfolgt oder aber dort die Menschen, die dort wieder zurückgenommen werden, möglicherweise auch demnächst wieder mit neuen Terroraufträgen nach Deutschland zurückgeschickt werden?
Das ist eine sehr spannende und auch in der Tat schwierige Frage. Wie stellt sich die in der Frage ja generell in der Welt? Ist es sinnvoll, mit niemandem zu reden oder ist es sinnvoll zu reden, wenn es vor allem im deutschen Interesse liegt? Aus rein ideologischen Gründen zu sagen, man ist nicht mal bereit. Ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass die Außenministerin sofort nach Kabul fliegt, aber das Auswärtige Amt hat unzählige Kontakte, kann da tätig werden. Die Außenministerin darf es dann aber aus grün ideologischen Gründen nicht am Ende blockieren, muss mithelfen, wie die gesamte Bundesregierung, Wege zu finden, eine Rückführung zu ermöglichen. Denn ansonsten steht unser Rechtsstaat immer wieder vor dem Vorwurf, der Tatenlosigkeit, der Ergebnislosigkeit. Und das kann auch nicht nur im Sinne einer rechtsstaatlichen, sondern auch der Gefahr einer Überforderung der demokratischen Stabilität, kann nicht in unser aller Interesse sein.
Wenn wir mal kurz zusammenfassen, die Rücknahmeabkommen wollen Sie voranbringen, EU-Recht möglicherweise modifizieren, mehr wieder zu Asylrecht im Einzelfall gehen. Das sind ja alles dicke Bretter, wo Sie wissen, das sind oftmals lange Verfahren, die da nötig sind, bis das alles rechtssicher ist. Was entgegnen Sie Kritikern, die sagen, mit diesem 5-Punkte-Katalog erzeugen Sie wieder eine Erwartungshaltung auf kurzfristige Änderung, die so de facto nicht erfüllbar ist?
Ich glaube, bei 8 oder 9 MPKs fordern wir den Bund nahezu wortgleich in vielen dieser Punkten auf. Passiert ist bislang nichts. Die Wahrheit ist doch, dass Deutschland selbst auch die Ampel unglaublich lange braucht, vieles verschleppt und erst immer wieder nach schlimmeren Ereignissen oder größeren Herausforderungen bereit ist, einen Trippelschritt zu gehen.
Naja, es unter CSU-Innenministern ging es auch nicht immer schneller.
Das würde ich so nicht sagen. Da hatten wir zum Beispiel deutlich weniger. Wenn Sie denken, dass in der Phase der Großen Koalition, dann auch unter Horst Seehofer, war die Zahl unterhalb der damals festgesetzten Obergrenze von 200.000. Da stehen wir heute ganz, ganz anders. Also insofern würde man mit dem empirischen Vergleich diesen Vorwurf widerlegen können. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Lage sich ja weiter verändert und weiter zuspitzt. Und deswegen brauchen wir endlich Reaktionen. Und wenn der Bundeskanzler im Deutschen Bundestag sagt, jetzt muss was getan werden, was ist dann die Antwort? Es gibt zum heutigen Tag bei der MPK de facto keine neue Zusage. Bislang nichts. Wir wissen nicht, dass der Bund irgendwas Neues macht. Außer wir reden ein bisschen. Sie haben im Bericht hat Frau Hamburger vorhin angesprochen, diese Drittstaatenlösung. Aber nur bedenken, 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 bedenken. Das ist übrigens genau der Grund, warum Deutschland so unglaublich weit zurückfällt. Wir sind in der Liste der Bedenkenformulierungen absolut an der Spitze. Aber bei der Liste derer, die entscheiden, Wirtschaft und anderen, fallen wir jeden Tag zurück. Und da müssen wir genau den Prozess umdrehen.
Könnte man lange weiter drüber sprechen. Wir müssen aber noch ein anderes, sehr aktuelles, wichtiges Thema ansprechen, denn auch Bayern hat sehr stark unter den jüngsten Hochwassern gelitten. Und bei der Ministerpräsidentenkonferenz geht es nun auch um eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden, einschließlich Hochwasser für alle Hausbesitzer. Das fordern Sie. Die FDP im Bund ist dagegen. Sie argumentiert, dann würde Bauen und Mieten noch teurer werden, weil dann auch Hausbesitzer einbezogen würden, die weit weg von jeder Hochwassergefahr seien. Gibt es die Pflichtversicherung oder gibt es sie nicht?
Die müsste kommen. Wir werden immer weiter von Hochwässern in Deutschland betroffen sein. Wir kommen immer mehr zu dem Punkt, dass die Schäden größer werden und dass am Ende es erhebliche Probleme bringt für viele Menschen und für die gesamte Zahl der Steuerzahler. Der Sinn und Zweck einer Solidarversicherung ist ja, dass auch derjenige, der vielleicht gar nicht im Moment betroffen ist, mit sich beteiligt, um die Kosten für alle zu senken. So ist es übrigens auch bei der Autoversicherung, wenn ich jetzt mal sagen darf, Kfz-Versicherung. Ich finde, der Vorschlag, der jetzt kommt von Herrn Buschmann, ist ein typischer Flop. Das ist ein typischer Flop. Wasch mir den Pelz, aber mach mich auf keinen Fall
nass. Das ist die Regelung, das kurz erwähnt, dass man eben bei Neubauten jedem Besitzer ein Angebot durch die Versicherer unterbreiten muss und eine Information über Versicherung an die Bestandsimmobilienbesitzer geht. Das reicht Ihnen nicht.
Genau. Nein, natürlich, das ändert ja überhaupt nicht so eine Information. Sie kriegen auch selbst, Sie haben ja selbst auch viele Versicherungen, kriegen regelmäßig Briefe. Ob das zu irgendetwas führt, auf keinen Fall, weil viele sagen, nein, mich wird schon nicht betreffen. Und wenn ich höre Jahrhundert Hochwasser, dann denken die Menschen ja, es kommt in 100, alle 100 Jahre, da bin ich, wer weiß, ob ich da noch da bin. Da hört man ja manche Argumente. Dabei heißt Jahrhundert Hochwasser eher die Quantität, ne? Die kommt, die kann auch öfters passieren. Also es muss jetzt die Pflichtversicherung bekommen. Was soll eigentlich noch passieren in Deutschland? Das die FDP an der Stelle erkennt, dass sie nicht nur Lobbyist einer bestimmten Gruppe sein darf, sondern dass wir für das Gemeinwohl arbeiten. Und eine Pflichtversicherung liegt im Gemeinwohlinteresse Deutschlands.